Eigentlich wollten wir heute Morgen einen Feier- und Dankgottesdienst feiern. Und dann kamen die schlimmen Nachrichten, die wir aus der Gemeinde gehört haben. Wir haben gedacht, nee, das passt nicht. Das passt nicht, jetzt zu feiern. Und dann haben wir überlegt im Ältestenkreis, also wir haben nicht nur gelacht im Ältestenkreis, sondern auch ernsthaft manchmal überlegt. Wir haben überlegt, wie wir das anders machen könnten. Wir waren uns einig, wir wollen das auch als Chance sehen, miteinander auch über Dinge zu reden, die normalerweise keinen Platz in der Gemeinde haben. Dabei ist rausgekommen, ja, dass wir uns heute ein bisschen Gedanken machen wollen, wie wir auch mit Leid und Schwierigkeiten, auch in unserem Leben und im Leben der Gemeinde und im Leben der Menschen um uns herum, umgehen wollen. Wie heißt es? Es gibt eine Zeit zum Trauern und es gibt eine Zeit zum sich Freuen. Und wir wollen diese Zeit auch nutzen, um zu lernen, wie wir trauern können oder wie wir klagen können, um genauer zu sagen. In Phasen, wo wir reinkommen in unserem Leben, wo wir diese Warum-Frage stellen. Warum, Gott, lässt du das gerade zu, was mir passiert oder uns passiert? Das ist eine Frage, die ist so alt, wie die Menschheit ist. Warum? Es gibt unterschiedliche Töne, wie man diese Frage stellt. Manche stellen diese Frage nach darum, ohne wirklich an eine Antwort interessiert zu sein. Einfach so als Wegschieben. Andere nehmen die Warum-Frage sogar als Ausrede. Im Grunde genommen wollen sie nichts mit Gott zu tun haben und beschuldigen ihn dies deshalb. Aber man kann auch aus einer ganz persönlichen Betroffenheit diese Warum-Frage stellen. Warum, Gott, lässt du das gerade bei mir zu? Und solchen Menschen können, wie Matthias das eben schon sagte, die Klagepsalmen oder die Psalmen grundsätzlich, diese ausformulierten Gebete von Menschen, die unterschiedlichste Lagen erlebt haben, denen können solche Psalmen helfen. Und wir wollen uns heute einen dieser Klagepsalmen anschauen. Die können uns in solchen Phasen, wo wir durchgehen und nicht verstehen, warum das passiert, was passiert, in unserem Leben und im Leben der Menschen, die wir lieben, die können uns eine Hilfe sein. Deswegen habe ich das so genannt, von David klagen lernen. Und diesen Psalm hat König David geschrieben, wie auch 72 andere Psalmen, von den 150 im Liederbuch der Bibel, in den Psalmen. Und dieser Klagepsalm, diese richten ganz offen diese Frage an Gott. Ja, warum oder wie lange ist das, was mir passiert? Wie lange hast du das vor, mir zuzumuten? Und wir begegnen an vielen Stellen der Bibel Menschen, die total betroffen sind und nach dem Sinn des Lebens fragen oder nach dem Sinn der Dinge, die ihnen passiert sind. Und da entstehen in Zeiten von Krankheiten und Hunger und Dürre und feindlichen Bedrohungen und im Krieg solche Klagen, die formuliert sind, die uns quasi eine Blaupause geben, um damit auch umzugehen. Und ich habe solche Phasen auch erlebt, wo man nicht mehr beten kann. Man hat das jahrelang gemacht, als Christ, ich sogar als Pastor, andere angeleitet, und dann kommt man in eine Phase, wo man selbst nicht mehr beten kann. Und in solchen Phasen sind solche Psalmen, Lieder und Gebete, die wir in der Bibel finden, eine Riesenhilfe, sie zu meinen Gebeten zu machen, indem ich sie einfach nachspreche. Viele dieser Psalmen, Klagepsalmen, sind einzigartig gemacht. Sie nehmen unsere Fragen nicht so als Ausweichmanöver, sondern sie kommen mit den Klagen zu Gott selbst. Und das ist in vielen christlichen Gemeinden nicht mehr üblich. Ich würde fast sagen, fast nicht möglich. Ich habe vor einigen Jahren ein krasses Erlebnis gehabt. Und zwar eine gute Freundin von uns hat ihren Bruder durch einen Suizid verloren. Er hat sich das Leben genommen. Und sie war, kam aus einer großen Familie und dieser Bruder war ihre engste Beziehung in der Familie. Ganz schlimme Situation. Und zunehmend kamen wir ins Gespräch in dieser schweren Phase, die über Jahre dauerte bei ihr, damit umzugehen, was hat Gott dazugelassen, warum ist das passiert und so weiter. Und sie merkte zunehmend, dass die Gemeinde keine Hilfe war in dieser Phase. Und wir haben ganz viele Gespräche gehabt. Sie sagt, bei uns in der Gemeinde, sie sagte damals noch bei uns, weil sie da noch dazugehörte, kann man nicht klagen. Die sagt, wie das, man kann nicht klagen. Ja, guck dir mal die Gottesdienste an bei euch. Wo hat Klage und Not und Schwierigkeiten im Leben bei uns in den Gottesdiensten Platz? Und ich sagte immer, ich habe das nicht so nachvollziehen können. Und dann irgendwann brachte sie mir ein Bild mit. Und zwar das. Sie sagte, schau dir das mal das Bild an. Das hat jemand genau ausgedrückt, was ich meine damit. Da gibt's Menschen, die beten Gott an. Da sind viele positive Aspekte werden betont. Und sie bezog das vor allen Dingen auf die Lieder im Gottesdienst. Sie sagte, guck mal, da unten, das bin ich. Warum kann ich das nicht mehr machen? So geht's mir gerade. Dieses Bild habe ich nie vergessen, das habe ich aufbewahrt und habe das jetzt auch, dachte ich, zur Predigt mitgebracht. Und weil das viel unserer Gemeindekultur auch darstellt, dass wir das nicht mehr können. Das können wir einfach mal in den Liedern nachsehen. Ich kann die Musiker fragen, wie viele Klagelieder finden wir in unseren Liedern? Da muss man schon lange suchen. Paul Gerhardt ist aber schon ein bisschen älter. Da gibt's nicht viel. Wir können das nicht mehr. Wir können nicht mehr klagen. Ich habe ab dem Zeitpunkt, als ich das zum ersten Mal begriffen habe in den Gottesdiensten, immer wenn wir gesagt haben, heute kann man mal erzählen, was man so mit Gott erlebt hat, auch immer dazu gesagt, erzählt auch Dinge, wo es nicht so läuft bei euch. Wo es Pleiten, Pechen, Pannen gibt. Erzählt es einfach, wo Gott noch nicht Gebet erhört hat. Weil das gehört zur Ausgewogenheit dazu. Wir können auch Dinge sagen, wo wir total unzufrieden sind, was Gott gerade macht. Wir finden im Liederbuch Gottes, in den Psalmen, viele Klagepsalmen. Deswegen ist so eine Zeit, wo wir auch als Gemeinde durch eine schwierige Zeit laufen, eine gute Zeit, da mal hinzugucken. Und David als einer der herausragenden Personen in der Bibel, der Gott ganz viel vertraut hat, obwohl er herausfordernde Zeiten erlebt hat, wo sein Glaube bis aufs Äußerste geprüft wurde, hat auch schwierige Zeiten erlebt. Und der ist Verfasser von nicht wenigen Klagepsalmen. Er hat schon als Jugendlicher am Hof des Königs des damaligen Königs Saul, ist er von ihm angefeindet worden. Später musste er sich jahrelang verstecken, weil Saul ihn töten wollte. Als David später dann selbst König wurde, hat er immer mit Angriffen von Nachbarvölkern zu tun gehabt, die in Israel einfallen wollten. Am Ende seines Lebens hat sogar sein eigener Sohn Absalom ihn vom Thron stürzen wollen und hat einen Putsch eingeleitet. Das hat David um Haaresbreite sein Leben gekostet. All diese schwierigen Zeiten haben bei ihm dazu geführt, dass er trotzdem an Gott festgehalten hat. Es gibt vielleicht von keiner Person in der Bibel so viele Loblieder, so viele Bekenntnisse des Vertrauens, so viele Äußerungen für ein gesegnetes Leben und trotzdem auch solche Psalmen, wie wir ihn heute angucken wollen. Psalm 13. Auch in einem der bekanntesten Lieder, Psalm 23, er schafft es, Worte zu finden, auch in Zeiten, wo er durchs dunkle Todestal geht. So heißt es da ganz ausführlich. Vielleicht, er hat es beides ausdrücken können, weil er gelernt hat, auch zu klagen. In der Bibel gibt es unterschiedliche Formen von Klagen. Da gibt es einmal das Sich-Beklagen, also da, da ist die Beziehung des Klagenden zu sich im Blick oder das Anklagen. Und das ist auch möglich in den Psalmen und in der Bibel sehr wohl, das Anklagen von Gott. Ich sage immer, Gott verträgt das, wenn wir ihn anklagen. Er verträgt das. Er steht da drüber. Da brauchen wir keine Angst zu haben. Und dann kommt auch noch das Verklagen. Das ist die Beziehung des Klagenden zu den Feinden. Die kommen auch immer wieder in den Klagepsalmen vor. Und auch in diesem heute. Und meistens sind diese drei betroffen. Der Gott, der Beter, seine Feinde. Und diese Klagepsalmen gerade sind so eine Gelegenheit, sich mit sich selbst, mit Gott und mit den anderen auseinanderzusetzen. Ich möchte das mal einem Beispiel erklären, wie die Psalmen Klagen verstehen. Und möchte das in einem ganz anschaulich auch machen. Ich bin nicht ganz sicher, ob ich es euch hier schon mal gezeigt habe, aber das finde ich so ein anschauliches Beispiel, dass ich das nochmal nennen möchte. Und dafür brauche ich, Anke, deine Tasche nochmal, wie ich dich gebeten habe. Und Matthias, könnte ich mir deine Tasche mal geben lassen? So. Und zwar möchte ich... Warte. Klar. Das ist eine typische Frauentasche. Ich gucke nicht rein und zeige es auch keinem den Inhalt. Und das ist so eine typische Männertasche. Ne? Ich hätte eigentlich noch meinen Rucksack mitbringen können, hätte ungefähr 20 verschiedene Reißverschlüsse, also Taschen. Wenn ich da irgendwo was verstecke, das muss ich mir schon gut merken, weil es braucht eine Zeit lang, bis ich das dann finde. Aber alles schön geordnet. Hier ist alles zusammen. Man könnte sagen, es ist ein Sack, wo alles reingepasst hat. Gott sagt in Psalm 62 zum Beispiel, Vers 9, er ermutigt uns dort, unser Herz vor ihm auszuschütten. Wenn wir diese Taschen mal für unser Leben sehen, ja, dann gibt es die einen, die haben alles schön geordnet, alles abgeschlossen, fertig. Und bei den anderen, wenn wir unser Leben hier, unser Herz ausschütten müssten, hier käme fast nichts raus, weil es alles geschlossen. Aber hier, in Klagelieder 2, Vers 19, ein ganzes Buch, das zum Klagen einlädt, da heißt es, aufwimmere bei Nacht, bei Beginn der Nachtwachen, schütte wie Wasser dein Herz aus vor dem Angesicht des Herrn. Das fällt Frauen meistens einfacher, das Herz auszuschütten als Männern. Das ist so typisch, die Taschen dafür. Aber Gott fordert uns auf, das zu tun, immer wieder neu, wenn wir Not haben, egal was in unserem Leben gerade sich befindet, die Reißverschlüsse aufzumachen und unser Herz auszuschütten. Es wirklich auszuschütten. Und das wird passieren, wenn wir die Taschen öffnen. Und ich möchte uns ermutigen mit diesem Psalm, dass wir das auch tun. Auch in dieser Phase, auch in der Phase, in der du gerade selbst in deinem Leben bist. Wir haben jetzt diese zwei großen Notfälle in unserer Gemeinde, für die wir beten und für wo wir dankbar sind für jeden Fortschritt. Und trotzdem sind da viele offene Fragen. Lass uns damit zu Gott kommen. Unser Herz ausschütten. Es ist interessant, dass dieses Wort ausschütten, das hier im hebräischen Text in Psalm 62 steht, auch in einer Geschichte im Alten Testament vorkommt, wo eine Frau gebraucht wird. Das ist die spätere Mutter des Propheten Samuel, die an der Stiftshütte so intensiv um einen Sohn bittet, wo sie Sohn einer Not ist. Dass Gott ihr einen Sohn schenken will, dass der Priester, der sie gerade beobachtet beim Gebet, denkt, sie ist komplett betrunken. Dann sagt sie in ihrer Trauer, nein, mein Herr, ich bin nichts als eine betrübte Frau. Wein und Rauschtrank habe ich nicht getrunken, sondern ich habe mein Herz vor dem Herrn ausgeschüttet. 1. Samuel 1, Vers 15. Deswegen fordert Luther auch auf, der Reformator, klaget nur frei, verberget ihm nichts. Es sei, was es wolle, so werft's mit Haufen vor ihm wie ihr einem guten Freund euer Herz ganz und gar eröffnet. Natürlich weiß Gott schon alles, was in unseren Taschen drin ist. Egal, ob die geordnet sind oder nicht geordnet sind. Er weiß darum. Er weiß, was uns quält. Aber er fordert uns auf, er lädt uns ein, zu beten, wie ein Herz auszuschütten. Uns damit auch willentlich davon zu distanzieren, was uns quält. Und damit die Verantwortung auch abzugeben für das, was uns quält. Und wie gesagt, vielleicht sind Frauen da im Vorteil. Wenn sie was ausschütten in der Tasche, dann richtig. Dann liegt alles da. Wunderbar. Haben wir Männer manchmal so unsere Probleme. Wollen das lieber schön dosiert machen. Emotional dosiert. Und damit kommen wir dem nicht so nah, wozu Gott uns einlädt. Aber egal, ob ich Mann oder Frau bin, damit unser Vertrauen zu Gott wächst, ist es gut, dass wir das lernen, unser Herz auszuschütten, ihm zu sagen, was drin ist. Interessant hatten wir gerade die Tage ein Gespräch mit meinem Sohn, der ganz in der Nähe dieses Anschlags oder dieser Schüsse war in Heidelberg, weil er dort studiert. War nur ein paar Minuten weg davon. Da haben wir darüber gesprochen, auch über die Form, Empathie zu zeigen in dieser Phase. Er hat das erstmal gar nicht ernst genommen, was da passiert ist. Und wir müssen das lernen. Gerade wir Männer, glaube ich, haben da ganz viel Nachholbedarf. Und wir brauchen davor keine Angst zu haben, weil Gott uns dazu herausfordert. Dieser fürsorgliche Gott, er nimmt dann die Dinge, die wir ausgeschüttet haben, und ordnet sie und tut sie manchmal an eine andere Stelle rein und nimmt sie manchmal in seine Hand und nimmt sie uns weg. Deswegen immer neu zu fragen, was ist in meinem Herzen drin? Was macht mir gerade Mühe? Vielleicht ist es die Trauer über den Verlust eines Menschen oder der Verlust von Plänen, die ich hatte im Leben, oder die Sehnsucht nach Anerkennung. Es ist nicht schlimm, dass sie drin sind. Schlimm ist, wenn ich den Reißverschluss zulasse und sie nicht ausschütte. Oder da ist vielleicht Sünde drin in dem einen oder anderen Fach. Das ist nicht so schlimm, sondern nur schlimm, wenn ich sie verbergen will und sie nicht ausschütte vor Gott. Oder sind vielleicht Sorgen drin. Es ist nicht schlimm, dass sie drin sind. Es ist schlimm, wenn ich sie nicht vor ihnen ausschütte. Oder Neid, wenn ich jemanden sehe, der besser ist als ich. Oder Bitterkeit oder Angst vor Misserfolg. Das können so viele Dinge sein in unseren Fächern. Alles, was mein Herz eng macht, alles darf ich Gott klagen und mein Herz vor ihm ausschütten. Und das finden wir in diesem Psalm, den ich mit uns kurz eingehen möchte. Der hat im Grunde genommen drei Abschnitte, wie die Klage hier aussieht. Einmal, der erste Gedanke ist in dem Psalm, bei Gott darfst du verzweifelt sein. Diese Frage nach dem Wie lange, Herr? Da heißt es, Herr, wie lange willst du mich so ganz vergessen? Wie lange verbirgst du mein ernst Antlitz vor mir? Wie lange soll ich Sorgen in meiner Seele und mich ängsten in meinem Herzen täglich? Wie lange soll sich mein Feind über mich erheben? Schon sehr krass. Diese Anklage an Gott. Und du hattest das eben, Matthias, so gesagt. Ne? Wir fragen uns so auf dem Weg zur Arbeit oder so in der Begegnung immer, ja, wie geht's so? Das kommt selbst, ja, alles gut und so weiter. Und dann manchmal kommt sogar die Antwort, wenn es ein bisschen ehrlicher wird, ich kann nicht klagen. Und dann denkt man, hä, ich kann nicht klagen? Das ist so ein bisschen doppeldeutig, ja? Das heißt, weniger als es geht mir gut, sagt aber auch mehr als es geht mir schlecht. Ich kann einfach nicht klagen. Irgendwie so dazwischen. Weil viele auch verlernt haben zu klagen. Und gerade auch im Gemeindeumfeld haben wir es verlernt, interessanterweise. Und das wird, wie gesagt, in den Liederbüchern deutlich, in den modernen. Da haben wir was verloren. In den alten Kirchenliedern waren noch mehr Klagelieder dabei. Ich kann nicht klagen, oder manchmal sagen sie, ich darf nicht klagen. Das wirkt so fast wie Zweifel an Gottes Versorgung oder Zweifel am Vertrauen, dass ich Gott haben darf. Oder was noch schlimmer ist, wenn man eine schwierige Zeit durchgeht und noch drinsteckt, dann kommen wohlmeinende Brüder und Schwestern und sagen, du darfst aber nicht lange klagen. Ich weiß noch, wie ich zu jemand in die Gemeinde kam, aus einer anderen Gemeinde, die sagt, du, wie kommst du, dass du herkommst? Ja, ich habe gerade eine Depression und zwar schon länger mit der zu tun, aber in meiner Gemeinde sagt man, du solltest mehr Gott vertrauen und beten und dann geht das schnell vorbei. Du darfst nicht klagen. Sag, komm weiter hierhin, hier darfst du klagen. Wie schlimm. Da tun wir uns einen Bärendienst, manchmal als Geschwister untereinander. Nein, wir dürfen klagen, wenn ein fröhlicher Junge vielleicht bei einem Verkehrsunfall verunglückt. Und wir dürfen lange darüber klagen. Wir dürfen klagen, wenn eine junge Mutter plötzlich Krebs hat und Kinder hinterlässt. Die Klage über eine unheilbare Krankheit, die mir diagnostiziert wird. Die Klage über das Böse, auch in den Nachrichten, die wir jeden Tag hören. Wir sollten klagen lernen, weil es genug Grund dafür gibt. Die Bibel kennt kein Klageverbot. Im Gegenteil. Und in diesem Psalm und ähnlichen Psalmen finden wir Worte, um das auszudrücken, wenn wir das nicht können. Ich mit meinem Sohn auch jetzt gesprochen habe und er sagte, mir fehlt irgendwie die Empathie, da mitzuleiden, anders als meine Freundin das gerade leidet. Und sagte, wir müssen das lernen. Auch ich kann es manchmal schlecht. Interessant, hier viermal finden wir diesen Ausdruck, wie lange. Und das unterstreicht viermal die Verzweiflung, in der David drin steckt. Und nicht erst die moderne Gesprächstherapie hat das entdeckt, dass es sehr befreiend wirken kann, wenn man etwas mal hinausschreit. Wie lange, Gott? Und wenn ich zu Hause nicht kann oder im Gottesdienst, sollte ich aufs Feld gehen und Gott auch etwas zuschreien. Das verträgt jede Freundschaft und Gott verträgt das definitiv auch. Und dieser und andere Psalmen zeigen, dass Psalmisten sehr wohl Gott anschreien und es gar kein Problem ist für Gott. Sonst hätte er es vielleicht nicht in die Bibel aufgenommen. Gott kennt unsere Gefühle schon länger, bevor wir sie kennen. Wir haben das in einem Lied gerade so gesungen. Du kennst mich schon. Wie sagte es jemand, lieber Gott, die Verzweiflung ins Gesicht schreien, als ihm fromm gelangweilt gegenüberzustehen und ablehnend den Rücken zu kehren. Lieber Gott, die Verzweiflung ins Gesicht schreien. Wie lange noch? Mit dieser Frage wendet sich David an Gott, weil er Gott nicht mehr spürt oder keine Perspektive sieht. Und das haben wir immer wieder, Phasen in unserem Leben, wo das, wie lange vergisst du mich noch? Wie lange verbirgst du dein Antlitz vor mir? Das ist interessant, das ist eine Anspielung auf den aaronitischen Segen, wo in 4. Mose 6, den wir auch selbst hier im Gottesdienst oft beten, wo bei diesem Segen bitten wir, dass Gott sein Antlitz über uns hebt, dass er sich uns wieder zuwendet. Auch das hat David sicher hunderte Male gehört und plötzlich merkt er, er spürt es nicht mehr, dass Gott das tut. Vielleicht geht es dem einen oder anderen von uns auch so, jetzt oder auch in anderen Phasen des Lebens. Warum geht es ausgerechnet mir so dreckig? Warum scheint Gott gerade bei meinem Leben das zu machen? Aber das ist kein Egoismus, sondern ist ein Ausdruck, eine Sehnsucht. Gott, ich möchte wieder Gemeinschaft mit dir haben. Wende dein Antlitz wieder mir zu. Oder wie lange sollen Sorgen mich quälen, fragt David hier. Ich bin belastet durch Sorgen. Ich trage daran, ich trage den Kummer, den ich habe. Ich bin antriebsschwach, ich bin lustlos, ich gelähmt durch die Sorgen in mir. Wenn ich bei mir selbst bleibe, finde ich keinen Ausweg, deswegen brauche ich die Zuwendung von dir. Und das ist was anderes als Jammern. Jammern dreht sich um mich. Ich bemitleide mich. Warum passiert gerade mir das? Das ist Jammern. Das habe ich doch nicht verdient. Andere haben es leichter als ich und so weiter. Aber wer klagt, wie David das hier tut, will etwas loswerden. Will etwas loswerden. Wer zu Gott kommt, will sein Anliegen auch bei Gott lassen. Oder wie lange soll sich mein Feind über mich erheben? Das ist übrigens ein Klagepsalm ganz häufig. Die Feinde kommen vor. Widersacher. Immer wieder in den Psalmen. Es ist interessant, dieses Wort, das hier steht, das im Hebräischen Feind und das Wort Engel haben die gleiche Wortwurzel. Ein Feind beengt mich. Und so können gerade Klagepsalmen eine Anleitung werden, meiner Enge Luft zu schaffen. Und das ist hier ganz häufig in einem Klagepsalm, wo wir eingeladen werden. Denn wenn ich mit Gott über diejenigen rede, die mir Enge schaffen, die mir Schwierigkeiten machen, wenn ich mit Gott darüber rede, verlieren diese Menschen ihr Gewicht in meinem Leben, in meinen Gedanken, in meinen Gefühlen. Wilhelm Busch, der mal Evangelist in Essen war, Jugendevangelist, hat mal bei einem Jugendgottesdienst die Jugendlichen bei einem Gebet alle knien lassen. Und dann gab es einen riesen Aufschrei in der Presse, warum er das gemacht hat. Die Jugendlichen knien lassen. Daraufhin hat er ganz trocken, wie er so ist, gesagt, wissen Sie, Menschen, die vor Gott knien, können vor Menschen aufrecht stehen. Man bekommt nämlich einen anderen Blick für Menschen, die einen angreifen oder die einen bedrängen, Enge schaffen, wenn man eine Vertrauensbeziehung zu Gott pflegt. Oder wie sagt das jemand anderes? Je weniger ein Mensch weiß, was der Allmächtige wiegt, desto mehr wiegen ihm die Menschen. Andersrum gesagt. Je mehr du dich auf Gott verlässt, desto mehr wirst du erfahren, dass du verlassen bist. Wenn du dich auf Menschen verlässt. Genau das darfst du erleben in schwierigen Zeiten, mittendrin, wenn du emotional aufgewühlt bist, mitten in Angriffen, Anfechtungen von außen, darfst du erleben, indem du klagst und Gott das hinwirfst und ihm diese Fragen stellst, dass diese Bedrängnisse schwächer werden. Luther hat das mal zu einem der Klagepsalmen so drastisch formuliert, wie ich das von ihm so mag. Er schreibt, ja freilich, weil du das gläubest, bist du wohl sicher, wenn es auch eitel türkische, tatarische Kaiser und eitel zornige Könige und Fürsten regnete und schneite 9 Jahre aneinander mit aller Macht, dazu alle Teufel mit ihnen. Ja freilich, weil du das glaubest, bist du wohl sicher. Schon ein sehr beeindruckendes Bild. Könige und türkische und tatarische Fürsten, die regnen und schneien, und zwar 9 Jahre, zu 9 Monate lang. Aber was dahinter steht, egal was uns angreift, wenn wir uns auf Gott verlassen, können die uns nichts an und auch unserem emotionalen Leben nichts anhaben. Auch David weiß, egal was in deinem Leben passiert, in meinem Leben passiert, egal was herschneit oder regnet oder was auch immer, welche Menschen dir widerstehen, du darfst auf Gott vertrauen. Und das ist hier, so fährt er dann fort, ja, schaue doch, da erhöre mich her, mein Gott, erleuchte meine Augen, dass ich nicht im Tode entschlafe, dass nicht mein Feind sich rühme, er sei meiner mächtig geworden und meine Widersacher sich freuen, dass ich wanke. Dieser Schrei um Hilfe, Herr, gib mir Licht. Du darfst Gott um Hilfe anschreien. Gib mir wieder Licht. Ja, lass meine Augen leuchten. Lass mich wieder über mein ganzes Angesicht strahlen. Erhelle meine Miene, erleuchte mich, heißt das hier. Denn wenn Gott mich nicht ansieht, mir nicht antwortet, mich nicht erkennen kann, bin ich wie tot, dann sind meine Augen trübe und so weiter. Meine Stimmung ist düster. Deshalb, Gott, lass meine Augen leuchten. Eine ganz große Sehnsucht hier. Herr, mein Gott, wende dich mir wieder zu. Vers 4. Wenn ich so bete, Gott alles hinhalte, das Dunkel, wo ich mich nur beklagen kann, dass Gott für mich verborgen ist, die Sorge, die mich belastet, der Kummer, der es mir schwer macht, fröhlich zu sein, meine inneren und äußeren Feinde, mit denen ich zu kämpfen habe. Indem ich lerne, so zu beten, setze ich mein Vertrauen auf Gott. Und das ist auch der Ton, der im letzten Teil des Gebetes anklingt, der mit einem Aber beginnt, der mich ermutigt, Vertrauen zu lernen. Ich aber vertraue darauf, dass du so gnädig bist. Mein Herz freut sich, dass du so gerne hilfst. Ich will dem Herrn singen, dass er so wohl an mir tut. Ich habe, als ich diesen Psalm bearbeitet habe, ich gedacht, wo ist hier die Wendung passiert? Wo ist dieses Aber entstanden? Sind seine Feinde in der Zwischenzeit verschwunden? Hat Gott den Grund seiner Trauer weggenommen, sodass er sich jetzt freuen und ein neues Lied anstimmen kann? Dieses Aber ist irgendwann in einer Phase entstanden. Und wir wissen gar nicht, ob überhaupt die äußeren Umstände sich geändert haben. Aber was mir dieses Aber hier zeigt in diesem Gebet, wir sollten mit dem Beten nicht aufhören, egal wie es uns geht, weil irgendwann mal Gott dieses Aber schenkt. In diesem Gebet, in diesem Gespräch mit Gott, auch über Nöte, die uns Schwierigkeiten machen, die uns bedrängen, mittendrin kann Vertrauen entstehen. Und das ist etwas Übernatürliches, was dann passiert. Freude, Mut, Hoffnung, trotz Sorgen, die vielleicht noch da sind, trotz Angriffen von außen und von innen, trotz einer ungelösten Frage in meinem Leben. Dieses Aber ist eine Ermutigung, dran zu bleiben. Auch wenn Dinge sich äußerlich noch nicht verändert haben. Ich will dem Herrn singen. Ich traue aber darauf. Da ist etwas gewachsen. Aus einer Klage ist Vertrauen geworden. Und ich möchte euch ermutigen, auch in dieser Phase als Gemeinde, vor allen Dingen als betroffene Familien, dran zu bleiben. Dran zu bleiben, das Gott immer wieder zu sagen, damit genau das passiert, dieser Funken Hoffnung plötzlich entsteht. Der reicht bei Gott, den er als Glauben anerkennt, wie wir das an vielen Stellen in der Bibel sehen. Und dadurch eine ganz neue Freude reinkommt. Mein Herz freut sich, dass du so gerne hilfst. Ich will dem Herrn singen, dass er so wohl an mir tut. Ich habe euch ein Lied mitgebracht von Thea Eichholz-Müller. Die hat sehr jung ihren Mann verloren, auch an Krebs. Und sie hat eine ganze CD daraus entstehen lassen, mit verschiedenen Liedern, die ich sehr, sehr empfehle. Und dieses Lied heißt Dennoch. Und es bringt so ein bisschen auf den Punkt, was ich heute im Psalm weitergeben wollte. Auch in Not ist Gott erfahrbar. Lasst uns das gerade so als unser Gebet hören.